Gnade sei mit euch und Frieden von Gott, unserem Vater und von unserem Herrn und Heiland Jesus Christus. Amen. Wir hören den Predigttext aus dem Johannesevangelium im 5. Kapitel. Wir erheben uns vor dem Wort Gottes. Danach war ein Fest der Juden und Jesus zog hinauf nach Jerusalem. Es ist aber in Jerusalem beim Schaftor ein Teich. Der heißt auf Hebräisch Bethesda. Dort sind 5 Hallen, in denen lagen viele Kranke, Blinde, Lahme, Ausgezehrte. Und es war dort ein Mensch, der lag 38 Jahre krank. Als Jesus den liegen sah und vernahm, dass er schon so lange gelegen hatte, spricht er zu ihm: Willst du gesund werden? Der Kranke antwortet ihm: Herr, ich habe keinen Menschen, der mich in den Teich bringt, wenn das Wasser sich bewegt. Und wenn ich hinkomme, steigt ein anderer vor mir hinein. Jesus spricht zu ihm: Steh auf, nimm dein Bett und geh hin. Und sogleich wurde der Mensch gesund, nahm sein Bett und ging hin. Es war aber an dem Tag Sabbat. Da sprachen die Juden zu dem, der gesund geworden war: Es ist heute Sabbat, du darfst dein Bett nicht tragen. Er antwortete ihnen: Der mich gesund gemacht hat, sprach zu mir: Nimm dein Bett und geh hin. Da fragten sie ihn: Wer ist der Mensch, der zu dir gesagt hat: Nimm dein Bett und geh hin? Der aber gesund geworden war, wusste nicht, wer es war. Denn Jesus war entwichen, da so viel Volk an dem Ort war. Danach fand ihn Jesus im Tempel und sprach zu ihm: Siehe, du bist gesund geworden, sündige hinfort nicht mehr, dass dir nicht etwas Schlimmeres widerfahre. Der Mensch ging hin, berichtete den Juden, es sei Jesus, der ihn gesund gemacht habe. Darum verfolgten die Juden Jesus, weil er dies am Sabbat getan hatte. Aber Jesus antwortete ihnen: Mein Vater wirkt bis auf diesen Tag und ich wirke auch. Darum trachteten die Juden noch viel mehr danach, ihn zu töten, weil er nicht allein den Sabbat brach, sondern auch sagte, Gott sei sein Vater und machte sich selbst Gott gleich. Der Herr segne sein Wort an uns allen. Amen. Liebe Brüder und Schwestern, jede Heilung Jesu hat ja zwei Seiten. Einmal die spezielle, auf den Betreffenden hin zu beziehende, historische Seite. Und ich bin ja dankbar, dass Gott mir den Glauben geschenkt hat. Als Theologiestudent hatte ich den noch nicht. Da habe ich alles in Zweifel gezogen. Dass wir das auch annehmen. Jesus hat tatsächlich diese Heilungswunder vollbracht. Das ist aber trotzdem nur die eine Seite der Medaille. Wir müssen hinter jeder Heilung auch noch hindurch, noch weiter hindurch blicken und uns selber in dem Geheilten sehen und die grundsätzliche, allgemeine, für alle Menschen bedeutsame Dimension dieser Heilungen entdecken und erkennen. Und darum geht es jetzt. Wunderbar für den Gelähmten, der 38 Jahre krank war, dass er dann wieder rumspringen durfte. Aber was sagt uns persönlich das? Darum geht es ja. Und gerade das Johannesevangelium will ja Glauben wecken, will ja durch die eigentlichen historischen Geschehnisse hindurch einen allgemeinen Sinn, eine Heilsbedeutung, eine Errettungsbedeutung klar machen. So, aber wie wollen wir denn das dann verstehen? Wo sitzen wir denn in dieser Geschichte? So schwer ist das nicht. Wir alle sind von Geburt an Gelähmte, Menschen. Wir können unsere Füße und Beine nicht richtig gebrauchen. Wir wissen nicht, wohin wir gehen sollen. Und wenn wir ehrlich sind, passiert uns das jeden Tag. Was ist jetzt das nächste Ziel? Wo richte ich meine Füße hin? Was ist jetzt für mich dran? Wenn wir diese Dimension mal so ein Stück aufbröseln und auspacken, dann wird der Text plötzlich sehr, sehr interessant. Wir haben Kontakt zu einer Witwe, die hat ja einen großen Schmerz hinnehmen müssen, dass ihr Mann ohne jegliche Ankündigung, ich sage mal im blühenden Leben, in einem gesegneten Missionsdienst, in der Nacht plötzlich verstorben war. Und sie hat ein halbes Jahr gekämpft und mit Gottes Hilfe diesen ersten Schmerz überwunden. Und jetzt hat sie eigentlich jetzt hier in Deutschland eine schöne Wohnung. Sie könnte es sich bequem machen. Und wir haben sie vor ein paar Wochen gefragt, was sind deine nächsten Pläne? Und sie sagte, ich gehe zurück nach Ägypten. Ich muss nochmal dorthin. Ich muss vieles ordnen. Ich muss die Brüder und Schwestern dort ein Stück begleiten, ein Stück trösten. Das fand ich sehr gewaltig, dass sie nochmal in dieses heiße Land geht, obwohl sie es gar nicht in dem Sinne nötig hatte. Da hat ihr Gott die Beine und die Füße in die richtige Richtung gelenkt. Ja, wo unsere Lähmungen im Moment sitzen, weiß ich nicht. Wo ein Gang, ein Weg, eine Strecke nötig wäre, die wir schon längst hätten gehen sollen und immer wieder vor uns hergeschoben haben, weiß ich nicht. Aber der Heilige Geist weiß das. Und wir wollen dem Heiligen Geist vertrauen, dass er uns das jetzt klar macht, wo die Füße hingelenkt werden müssen. Ja, nun hat natürlich alles andere an dieser Geschichte auch seine tiefere Bedeutung. Das fängt ja schon an bei dem Teich Bethesda. Ich weiß nicht, wer Jerusalem kennt und schon mal dort war. Bethesda heißt ja, Bet ist immer das Wort für Haus, Haus der Barmherzigkeit. Und etwas salopp formuliert, das war ein Witz. Wo war denn dort Barmherzigkeit? Das war ein Haus voller Aberglaube und ein Haus voller Unbarmherzigkeit. Und dieser Gelähmte hatte sich ja auch anstecken lassen von diesem Aberglauben. Da ist anscheinend ab und zu eine Windböe dort über diesen Teich gestrichen. Und da dachten die Leute, jetzt ist bestimmt ein Engel Gottes da, jetzt muss ich ganz schnell dorthin, um geheilt zu werden. Das ist natürlich Quatsch. Aber die Leute haben es gemacht. Und purer Aberglaube. Das könnte man jetzt, da könnte man schon fast eine neue Predigt drüber halten, darauf beziehen, woher die Leute heute in Krankheitsnöten sich überall ihre Hilfe versprechen und suchen. Das will ich nicht vertiefen. Aber vieles ist doch sehr nah am Aberglauben dran. Ein Haus voller Aberglaube. Und wir wollen ja gar nicht unseren Stab über diese Leute brechen. Wonach greift man denn in Nöten überall? Da wollen wir gar nicht unbarmherzig urteilen. Aber unterm Strich, wenn man in die falsche Richtung greift, was kriegt man? Nur neue Enttäuschungen. und Unbarmherzigkeit. Die armen Kranken, da ließen sie sich nun dahin schleppen und hatten vielleicht irgendjemanden, der barmherzig und hilfsbereit genug war, sie da zu begleiten. Und dann hatte sich die Überzeugung festgesetzt, nur die Ersten kriegen die Heilkraft dieses aufgewühlten Wassers dann wirklich ab. Und dieser Mensch sagt, wenn ich schon dahin irgendwie komme und getragen werde, ich komme niemals rechtzeitig an. Keine Chance. Das kann man sich lieber vorstellen, wie da geschoben wurde und wie da geschubst wurde. Lass mich jetzt daran! Unbarmherzigkeit pur. Und insofern war dieser Name ein Witz. Haus der Barmherzigkeit. Ohne wahre Barmherzigkeit. Ich muss oft an das Wort Diakonie denken. Was wird heute alles im Namen der Diakonie gemacht? Jetzt sogar die entsetzliche Diskussion über den sogenannten assistierten Suizid. Und manche Häuser der Diakonie öffnen sich allmählich. Und da gibt es dann in Strichel Spezialisten, die einem dann vielleicht sogar noch unter Gebet ein Todesmittel verabreichen. Ist das noch Diakonie? Weiß jemand, was Diakonie auf Deutsch heißt? Das ist ein schönes Wort aus dem Griechischen. Diakonos. Durch den Dreck. Das heißt das Wort. Da ist jemand bereit, für mich durch den Dreck zu gehen. Ein schönes Wort. Das ist Barmherzigkeit. Ich bin heute noch dankbar, als Theologiestudent mussten wir ein 6-wöchiges Praktikum in Berlin im Johannesstift machen. Und wir waren gar nicht so sehr darauf vorbereitet, was wir dort alles machen mussten, lauter diakonische Aufgaben. Und ich bekam die Aufgabe, Epileptikern den Hintern abzuwischen. Na, hätte ich mir auch was Schöneres vorstellen können. Und dann waren die oft so krampfhaft, ja, und haben sich an mich drangehängt. Und dann musste ich dahinter fassen. Und es tat mir gut, weil ich das ganze Elend des Menschseins an der Stelle jedenfalls erlebt habe. Vor vielen Jahren, ich habe noch mal im Internet nachgeguckt, 2007 war das, hat das ZDF eine kleine Serie gesendet, 2030 Aufstand der Alten. Ich glaube, das waren zwei Teile oder drei Teile, ich weiß es nicht mehr genau. Da wurde in einer, ja, wie soll ich sagen, utopischen Vision, aber vielleicht war sie gar nicht so utopisch, mal versucht darzustellen, wie sich das soziale Problem vielleicht entwickeln kann, wenn die Renten immer mehr zurückgehen und nur noch einige wenige es sich leisten können, dann sich zu Hause oder in irgendwelchen Luxuskliniken pflegen zu lassen und wie die große Masse verfrachtet wird in riesige Zeltstädte in Afrika und dort halb eingeschläfert wird und an Schläuche gehängt wird, nur weil die betreffenden Manager an die Renten ran wollen. Eine Horrorvision sondergleichen. Als das 2007 lief, vermutlich, sage ich mal, hat keiner an irgendeine Realisierung dieser Visionen gedacht. Jetzt haben wir 2022. Wir wissen nicht, wie sich die Sozialsysteme entwickeln. Aber das wissen wir, dass die demografische Entwicklung dramatisch bergab geht. und unser hohes Rentenniveau auf gar keinen Fall gehalten werden kann. Haus der Barmherzigkeit damals, Haus der Barmherzigkeit heute, das ist kein so großer Unterschied. Nun erscheint am Horizont Jesus. Und da gab es viele Kranke, das steht ausdrücklich da. Und diesen einen Kranken sieht er an und andere kommen auf ihn zu und sagen, dass der 38 Jahre jetzt krank liegt. Und Jesus geht auf ihn zu und sagt und fragt, willst du gesund werden? Ja, das sind schon wieder ganz wesentliche Züge, die uns persönlich wichtig sein sollten. Jesus sieht ihn. Vor 2 Tagen habe ich mit einer Witwe gesprochen, die zum 3. Mal Witwe geworden ist. Sie sagt, jetzt muss ich 3 Gräber pflegen. Und der 3. Mann auch schnell und überraschend gestorben. Sie ist eine gläubige Frau. Und wir kennen uns ganz gut, über ihre Zukunft gesprochen. Und sie sagte, Jesus sieht mich. Und das hat mich eigentlich getröstet. Eigentlich wollte ich sie trösten, aber diese Glaubensstärke hat mich schon erstaunt und sehr erfreut. Ist das nicht eine ganz tolle Gewissheit, die wir alle haben können? Jesus sieht mich in meinem Elend, in meiner Not, in meiner Situation. So wie er diesen Kranken gesehen hat. Und jetzt hört er von dieser entsetzlich langen Krankheitszeit, muss man sich mal überlegen, 38 Jahre. Wer die Bibel kennt, ich habe nochmal nachgeguckt, die 38 taucht noch an einem anderen Bibelstück auf, und zwar bei der Wüstenwanderung Israels. Die sind auch 38 Jahre lang rumgelaufen in einem Glutofen. Entsetzlich heiß dort in dieser Wüste. Nur Felsen. Tja, aber das besonders Schlimme war, dass sie nach den 38 Jahren genau dort waren, wo sie losgelaufen waren. Einen riesen Umweg, man könnte auch etwas drastischer sagen, umsonst. Umsonst. Gott hat sie gespeist mit Manna, aber was nun das verheißene Land Kanaan betraf, waren sie genauso schlau wie am Anfang. Für mich ist das ein Gleichnis. Sinnloses Leben. Und wenn man sich das mal so vor Augen stellt, dass es diese schlimme Möglichkeit gibt, umsonst zu leben, zu laufen, zu arbeiten, zu kämpfen, sich zu freuen, sich zu ärgern und am Ende nichts, gar nichts für die Ewigkeit zu haben, das ist schon entsetzlich. Und insofern ist die 38 so eine Bildzahl für Vergeblichkeit. Umsonst. Aber in diesem Fall nicht umsonst. Wir werden dann gleich nochmal darüber ein bisschen nachdenken. Jetzt will ich noch die merkwürdige Frage Jesu erläutern. Ist das nicht selbstverständlich, dass der gesund werden wird? Wieso fragt Jesus, willst du gesund werden? Einen, der da 38 Jahre lang krank da niederlegt. Was meint denn Jesus damit? Das ist ein Ruf zum Glauben. Er hätte auch ein bisschen anders formulieren können. Glaubst du, dass ich dich jetzt gesund machen kann. Das steckt dahinter. Jesus ruft diesen Mann zum Glauben, indem er das fragt: Willst du gesund werden? Glaubst du, dass ich dir helfen kann? Ja, das ist natürlich eine Frage, die auch an uns gerichtet ist. Trauen wir Jesus wirklich nicht nur die Behebung äußerer Krankheiten, sondern insgesamt die Lösung unserer Lebensfragen zu? Und mal tun wir es vielleicht, mal tun wir es nicht. Hier ist die Frage: Mach das. Willst du gesund werden? Und damit sind wir bei Jesus selbst, der in einem Haus der Barmherzigkeit nun endlich mal Barmherzigkeit da hineinbringt. Endlich verdient das Haus diesen Namen. Und gucken wir uns diese Heilung mal etwas näher an. Jesus heilt bewusst am Sabbat. Die Pharisäer, die regen sich furchtbar darüber auf. Für die war das eigentlich ein Zeichen, dass er unmöglich von Gott kommen kann. Am Sabbat, da darf man doch sein Bett nicht da zum Teich tragen, unmöglich. Darf man eigentlich gar nichts machen, nur das Notdürftigste verrichten. Und Jesus heilt ihn am Sabbat und deckt damit die wahre Bedeutung des Feiertags auf. Der Sabbat ist um des Menschen willen gemacht. Da sollen wir Gott die Ehre geben und Menschen zur Seite stehen, ihnen Gutes gönnen, Gutes tun. Vor 2 Wochen habe ich am Sonntag den Herd gereinigt in unserer Küche. Das hatte ich meiner Frau versprochen, schon zu Weihnachten. Dann immer wieder vergessen. Und meine Frau hat mich aber freundlichst, aber auch ziemlich energisch daran erinnert. Und ich sage, ich mach's. Naja, das war gar nicht so einfach. 2-3 Stunden schrubbt man da. Und unser Sohn rief an zwischendurch. Ich sage, du, ich bin gerade bei der Ofenreinigung. Was? Am Sonntag? Schäm dich. Ja, so, wir sind so sehr offen zueinander. Da kann man sich das sagen. Ich sage, nee, du wirst lachen. Ich schäme mich gar nicht. Am Sonntag was Gutes tun und ein schon längst gegebenes Versprechen endlich mal einzulösen. Das lasse ich von dir mir nicht wieder kaputt reden. Ha, da war er ruhig. Ja, also, warum sollen wir nicht am Feiertag Gutes tun? Das ist das Erste. Sabbat. Feiertag. Worum es da geht. Dann finde ich doch sehr interessant, dass Jesus auf diesen Mann zugeht, obwohl der ihn gar nicht irgendwie gerufen hätte. Jesus geht einfach auf den zu. Ich denke an Matthäus 6, 32, was da in der Bergpredigt steht. Euer himmlischer Vater weiß, was ihr braucht, noch bevor ihr ihn drum bittet. Das dürfen wir uns immer wieder klar machen. Wir sind immer wieder so schnell geneigt, Gott zu informieren, was wir alles brauchen. Ha, viele Gebete sind reine Informationen, die Gott gar nicht nötig hat. Der überblickt doch ohnehin alles, der weiß doch, wie es mir geht. Er ist doch mein bester Seelsorger. Er ist mein Helfer, mein Freund, mein guter Hirte. Ich muss ihn nicht informieren. Ich muss mein Herz vor ihm ausschütten. Ich muss ihm zutrauen, dass er auf seine göttliche Weise auch wirklich einschreitet und hilft. Das ja. Das wollen wir also zweitens hier lernen. dass Gott unser Leid, noch bevor wir es überhaupt als Leid richtig erfahren und empfinden, schon längst sieht und weiß. Und ich meine sogar in vielen Fällen uns es bewusst zumutet. Das ist natürlich eine riskante Aussage. Aber er steht über dem Leid und er weiß, was er mit dem Leid, das er uns zumutet, bezwecken will. Psalm 68, 20, Gott legt eine Last auf. Komma, wer weiß, wie es weitergeht? Aber er hilft auch, genau. Also Lasten dürfen wir schon aus Gottes Hand annehmen, obwohl es natürlich oft schwer ist. Und dann dieses Merkwürdige, ich habe es ja vorgelesen, dass Jesus plötzlich auf die Sünden eingeht. Sündige hinfort nicht mehr. Ja, wieso? Der liegt 38 Jahre lang krank da auf seiner Pritsche. Und Jesus spricht von seinen Sünden. Ist auch eine dieser Merkwürdigkeiten. Aber wenn wir die Dinge genau und zu Ende denken, und einige Sünden habe ich ja schon genannt, diesen Aberglauben, zu meinen, dass ein vom Wind aufgeputschtes Wasser mir helfen könnte. Ist Aberglaube nicht Sünde? Natürlich ist Aberglaube Sünde. Im Grunde genommen, wenn man es scharf formulieren will, alles, was ich an Gott vorbei und ohne Gott mir als Hilfe zueignen will, steht in der Gefahr, Sünde zu sein. Also ich will mir jetzt nicht gegen Medikamente und Ärzte und sonst was reden, aber ich will nur sagen, dieser Mann lebt in der Sünde. Sünde ist die Absonderung von Gott. Und eine der schlimmsten Sünden ist die Verzweiflung. Die Verzweiflung ist eine Sünde. Wo kommt denn Verzweiflung her? Vom Zweifel. Das ist eine Potenzierung des Zweifels. Da hat sich einer total und endgültig verabschiedet von der Möglichkeit, Gott um Hilfe zu bitten. Das ist schon schlimm. Aber wir wollen nicht richten. Wer weiß, ob wir nicht auch mal in Verzweiflung kommen. Steht alles vor der Tür. Der Teufel geht umher wie ein brüllender Löwe und sucht, welche er verschlingen kann. Also die Sünde sitzt sehr tief drin und es ist eine Wohltat sondergleichen, die Jesus dem Mann jetzt antut. Du weißt du was, ich habe dich nicht nur gesund gemacht, ich habe dir sogar deine Sünden vergeben. Das ist die schönste Wohltat. Als Nathan dem David die Sündenvergebung zusprach, bin ich fest davon überzeugt, da ist das Herz gesprungen vor Freuden bei diesem David. Aber nichtsdestotrotz musste er dann viel sein Leben lang tragen. Das kriegen manche auch nicht so zusammen. Ja? Die denken, wenn die Sünde vergeben ist, dann läuft das Leben jetzt rund. Nicht unbedingt. Man kann dann schon ein ganzes Leben lang an bestimmten Sünden zu tragen haben. Aber das ist doch was ganz anderes. Wenn ich aus einem freien Herzen und aus der Heilsgewissheit heraus Ja sagen kann zu meinem Vater, der mir nun bestimmte Lasten noch auferlegt und mir sogar sagt, du, ich helfe dir, die zu tragen. Als wenn ich mit einem sündenbeladenen Leben dann in der Verzweiflung ende, weil ich die Lasten nicht mehr tragen kann. Also hier wird die wahre Barmherzigkeit in das Haus der Barmherzigkeit hineingetragen. Jetzt gucken wir uns noch den Gelähmten an. 38 Jahre lang krank. An die 38 Jahre Wüstenwanderung habe ich eben schon erinnert. Aber das Schöne und das Evangelium an dieser Geschichte ist ja nun, die 38 Jahre, die sind nun erstens vorbei und zweitens macht Jesus daraus noch was Gutes. Ein verpfuschtes Leben muss nicht der Endpunkt sein. Meine Jugend war ziemlich verpfuscht, will ich nicht groß ausbreiten. Ich denke an den Knastologen, sage ich mal, Wolfgang Dück, der ein bekannter Evangelist geworden ist, der saß im Knast. Was kann Gott nicht alles machen? Und wenn man sich die Erzväter anguckt, Jakob, das war schon nicht so ganz ohne. Und Gott hat aus seinem Leben was gemacht. Also die 38 Jahre, ich sage mal jetzt symbolisch gesprochen, die verpfuschten Zeiten des Lebens sind gar nicht so das große Problem. Wenn eine Jesusbegegnung mir den Pfusch durchstreicht, Gott kann tatsächlich aus einem miesen Leben noch eine ganze Menge machen. Das wollen wir uns hier doch merken. Ja, wir betrachten den Gelähmten. Betrachten wir mal den Aberglauben. Ich sagte vorhin schon, so fern liegt der Aberglaube uns auch nicht, dass er nicht an irgendeiner Stelle plötzlich nach uns greifen könnte. In meiner vorchristlichen Zeit, sage ich mal, da habe ich sehr geliebäugelt mit Esoterik und Anthroposophie. Ja, und mit den Freimaurern. Ich war sogar mal in einer Freimaurerloge eingeladen, zu den drei Weltkugeln in Berlin. Da hatte sich jemand um mich armen Studenten kümmern wollen und dann stellte sich heraus, das waren Freimaurer. Naja, also viel abergläubische Dinge spielten da auch eine Rolle in meinem früheren Leben. Aber wenn ich das hier sehe, für Jesus kein Problem. Der hätte auch sagen können, also, da mache ich einen Bogen drum. Um diesen Menschen, der an alles gedacht und geglaubt hat, nur nicht an den lebendigen Gott. Nein, der Aberglaube wird weggetan, weggewischt. Und Jesus hilft ihm zum wahren Glauben. Habe ich ja eben schon gesagt. Willst du gesund werden, heißt eigentlich, glaubst du, dass ich dir helfen kann? Das war die Brücke für diesen Mann zum Glauben. Und dann, das Dritte, was mir bei diesem Mann auffällt, der ist sehr allein. Ich habe niemanden, der mich da trägt. Wahrscheinlich keine Familienangehörigen, gar niemanden. Alleinsein ist ja auch kein schönes Schicksal. Der Mensch ist nicht zum Alleinsein geboren, es sei denn, er hat die Gabe von Gott dazu. Ich habe mir gestern noch eine Statistik angeguckt. D-Statis heißt die. Also das Bundesamt für Statistik, da kann man ja den ganzen Tag, ganze Wochen zubringen, was die alles so aufgreifen. Und wenn ich richtig gezählt habe, haben die alleinstehenden Haushalte in Deutschland von 1996 an bis heute von 14 auf 18 Millionen zugenommen. Das ist eine Menge. Für mich sind das nicht nur Zahlen, für mich sind das Menschen, die an irgendwelchen Beziehungen kaputt gegangen sind. Es sind bestimmt nur wenige, die gesagt haben, ich bin dazu geboren, alleine zu leben. Da verbergen sich doch oft Schmerzen und Tragödien dahinter. Und Jesus geht auf diesen Mann zu und er ist nicht mehr alleine. Wenn ich Jesus habe, bin ich nicht mehr alleine. Da habe ich den besten Freund, den ich mir nur denken kann, in Zeit und Ewigkeit. Ja, und schließlich das, was der Geschichte überhaupt den Eingang hier in die Bibel verschafft hat. Der Mann ist gelähmt und geistlich gesprochen, der wusste nicht, wo es lang geht. Und das ist für mich eine ganz große Freude, dass Jesus, wenn er in unser Leben eintritt, dann auch wirklich uns Schritte schenkt, die wir sonst nicht gehen würden. Ich erinnere mich an einen Mann in einem Eheseminar, mit dem wir gesprochen haben, da in Friolzheim. Das geht mir nicht aus dem Sinn, wahrscheinlich meiner Frau auch nicht. War schon in etwas gesetztem Alter, lebt in einer großen Villa mit seiner Frau. Und sein alter Vater, der war wohl schon um die 80, lebte auch noch drin. Und dieser alte Vater kommandierte in diese Ehe hinein. Und dieser 50-Jährige, der hat immer treu alles gemacht, was der Vater da von ihm wollte. Es klingt ja zunächst als sehr gottesfürchtig, aber nach ein paar Sätzen haben wir gleich gemerkt, dass dieser Mann erbärmlich ausgenutzt wurde. Der musste Spuren alles machen, von Hecke schneiden und sonst was. Und seine Frau spielte eine absolute Nebenrolle. Und wir haben den Mann gefragt, sagen Sie mal, das geht nun schon jahrelang. Ihre Frau führt ein Mauerblümchen-Dasein. Und sie spuren und kümmern sich zuallererst um den Vater und dann erst um ihre Frau. Ist das denn richtig? Und dann kam die klassische Antwort. Wissen Sie was, was wir Ihnen noch gar nicht gesagt haben? Wir wohnen dort mietfrei. Also ich bin eigentlich ein friedlicher Typ, sage ich mal. Aber an der Stelle, da konnte ich nicht mehr. Wegen dieser Miete opfern Sie Ihre Ehe. Hatte nicht den Mut, nicht den Schritt, nicht den Weg, mal zu seinem Vater zu gehen und zu sagen, ich kümmere mich in erster Linie um meine Frau und dann erst um dich. Höre auf, deine Besitzansprüche immer mir gegenüber geltend machen zu wollen. Das ist kein Einzelbeispiel. Nach 40 Jahren Eheberatung könnten wir schon Bücher schreiben. Ja, da fehlen die richtigen Schritte. Und Jesus schenkt sie. Es ist eine Wohltat, wenn jemand in Jesus erkennt, wo es lang geht, was jetzt dran ist, was ich ordnen muss, wem ich mal entgegentreten muss und wem ich wieder neu meine Liebe schenken muss. Wunderbar, was diese Geschichte hier alles ja, für ein dickes Evangelium uns entgegenhält. So, ja, dann wollen wir noch zum Schluss einen Blick auf Jesus werfen. Wie übt denn Jesus hier seinen Heilandsdienst aus? Ich fasse jetzt sozusagen nochmal zusammen. Er geht also ungerufen auf diesen Kranken zu. Er geht den ersten Schritt. Willst du gesund werden? Ich bin davon überzeugt, dass Gott viele, viele Fragen in ein menschliches Leben hineinstellt. Den Adam hat er ja auch gefragt. Adam, wo bist du? Gott ist ein fragender Gott. Der redet in unser Leben hinein. Ja, aber wenn man natürlich keine Ohren hat oder schwerhörig ist in geistlicher Hinsicht, dann hört man diese Fragen nicht. Aber wer den Anschluss an Jesus gefunden hat, der hört plötzlich so manche Frage Gottes. Ist das jetzt wirklich okay, was du da gerade im Sinn hast? Ja, dann spricht der Heilige Geist zu meinem Geist, so ist das, Römer 8. Und sagt mir, wo es lang geht und stellt das eine oder das andere in Frage. Und dann diese Aufforderung, die ja eigentlich alle Maßstäbe sprengt, an einen 38-jährigen Kranken, dann niederliegenden Menschen zu sagen, steh auf. Steh auf. Dieser Ruf zum Glauben. Das ist ja auch immer wieder der Weg Gottes, in ein Menschenleben einzutreten und in irgendeiner Weise, mit irgendeiner Formulierung, ihn zum Glauben zu rufen. Ohne Glauben geht es nicht. Es geht nicht ohne Glauben. Man kann schwerhörig sein, man kann beladen sein mit Schuld, man kann schlechte Erfahrungen gemacht haben, man kann voller Neid und voller Missgunst und voller Zweifel sein, man kann ein Ehebrecher sein, man kann sonst was sein. Das ist alles nicht das riesige Thema. Das einzig wirkliche Thema ist, glaubst du? Ja, glaubst du? Diesen Glaubensschritt, den können wir niemandem vermitteln. Aber wir können ihn locken, wir können, ja, Sprachrohr Gottes zu sein versuchen und ihm Fragen stellen. Ohne einen Schritt des Vertrauens kommt niemand ins Reich Gottes. Das kann man ja wahrlich so sagen. Naja, und dann zum Schluss, sündige in Furcht nicht mehr. Das gehört genauso dazu. Der Glaube, also an erster Stelle, Jesus muss auf uns zugehen. An zweiter Stelle, die Antwort des Glaubens. An dritter Stelle, jetzt aber dann auch ernst machen. Sündigen hinfort nicht mehr. Jeder hat seine Lieblingssünden. Und da muss ja nun irgendwas geschehen. Da wird man nicht gleich alles auf einmal loskriegen. Aber irgendeinen Sieg über die Sünde, den brauche ich. Den brauche ich auch, wie soll ich sagen, für meine Glaubenshygiene. Den brauche ich, um den lebendigen Gott zu erleben. Wenn ich überhaupt keinen Sieg über die Sünde habe, das zermürbt. Ich muss da an irgendeiner Stelle einen Schnitt machen. Ich habe mal mit zwei Predigern gesprochen, die kamen über pornografische Internetseiten nicht hinweg. Haben guten Dienst gemacht, aber haben beide mir gesagt, wir kommen da nicht drüber weg. Und dann haben wir uns bei zu dritt hingekniet und gebetet. Und der Schnitt war vollzogen. Ja, an irgendeiner Stelle, ich weiß ja nicht, wo es bei uns vielleicht noch hängt. Sündige in Fort nicht mehr. Wunderbar, dass es diese Befreiung dann auch noch gibt. Ja, so haben wir jetzt mal ein paar Schritte uns klar gemacht. Schritte zum Verständnis dieses dritten Wunderzeichens im Neuen Testament, im Johannesevangelium. Und ich wünsche uns allen, ja, dass wir von der Lähmung befreit werden. von dieser geistlichen Lähmung, die uns daran hindert, die richtigen Schritte zu gehen. Herr, hilf, Herr, dass wir heilsame Wege gehen. Führ uns auf rechter Straße, um deines Namens willen. Amen.